Wie wird die himmlische Musik sein, wenn die irdische schon so schön ist? Ne? Es wird was Besonderes werden. Ja, ihr wundert euch sicher, warum wir immer so ein bisschen spät anfangen. Und das macht doch bestimmt die deutschen Nerven fast so gespannt, wie die Violine war, oder? Ja, ich komme aus Afrika und ich dachte, wir wollen euch das mal beibringen. Der Grund ist, es wird noch hektisch übersetzt da hinten. Der nächste wird jetzt übersetzt, während diesem. Und so fangen wir immer so 5 Minuten nach dem Anfang erst an. Manchmal 10 und manchmal eine halbe Stunde. Und weil ich aus Afrika komme, ist das doch überhaupt kein Problem. Wir reden heute Nachmittag über ein besonderes Geschenk. Und ich bin immer so, dass ich ein bisschen mehr reinpacke, als was es nur eigentlich bezweckt oder notwendig ist. So, ich wollte ein bisschen mehr sagen über dieses Geschenk und warum es so wichtig ist. Könnt ihr euch noch entsinnen, wer das war? Diejenigen, die im ersten Vortrag waren? Das ist Thutmose der Dritte. Und das ist der Pharao, der gesagt hat, wer ist der Herr? Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen muss? Wer ist der Herr? Und das hat geführt zur Befreiung Israels. Und sie sind da durchs Rote Meer und Pharao ist umgekommen samt seinem ganzen Heer. Hier sind die Gottheiten Ägyptens, Osiris, der Gott der Toten, und Thutmose der Dritte wird mit dem Handbuch für die Unterwelt, das wird ihm zugeschrieben. Er hat es geschrieben und heute noch in der okkulten Welt ist er sehr hoch angeschrieben. Also Thutmoses der Dritte war bezaubernd für die Okkultisten. Er ist der Gott Anubis, Gott der Mumien, das ist der Gott, der den Körper, den Geist empfängt an der anderen Seite. Und eigentlich ist es nur eine andere Darstellung des Osiris. Und hier haben wir eine interessante Vorstellung. Hier haben wir den Thutmose und das ist in der 18. Dynastie, Thutmose der Dritte. Und hier hat er einen anderen Gott vor sich, denn den allgemeinen Gott Ägyptens, nicht der Hauptgott, so wie er bekannt war, Amun, sondern hier steht er vor Re-Herakte. Und Thutmose der Dritte war ein begeisterter Re-Herakte Anbeter. Und er hat auch versucht, um Re-Herakte als den Nummer 1 Gott in dem ägyptischen Pantheon einzustellen. Hier haben wir eine Vorstellung von Re-Herakte, der Sonnengott Re-Herakte, den Thutmoses den Dritten zum Haupt des ägyptischen Pantheons erhob. Aber vor dem er es absolut schaffte, ist er leider hat er leider ein paar Probleme gehabt im Roten Meer. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Also sie wollten ein Fest halten in der Wüste. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse? Und Israel ziehen lasse, ich weiß nichts vom Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. So, das ist so typisch die menschliche Auflehnung des Pharaos gegen den Herrn, gegen Yahweh. Und er kennt nicht Yahweh, er kennt Re-Herakte und auch die anderen Götter des ägyptischen Pantheons. Aber auf Yahweh gibt er nicht viel. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose, Und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit frei machen? Geht hin an euer Dienste. So, das ist ein Gesetz Pharaos. Weiter sprach der Pharao: Siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes und ihr, Mose, ihr wollt sie noch feiern. Das Wort da im Englischen ist as rest, Ruhe. And you, Moses, make the people rest, ruhen, feiern. Und das Wort Ruhe, das da im Ursprünglichen steht, ist das Wort Shabbat, der Sabbat. Du, Mose, lässt das Volk Sabbat halten. Also Mose kam zurück nach Ägypten. Das Volk hatte vieles aufgegeben und er sieht, sie halten nicht mehr die Gebote Gottes und er bringt sie zurück zu dem, was Gott gesagt hat. Und Mose setzt den Sabbat wieder ein in Ägypten unter den Israeliten. Und Pharao regt sich auf. Er sagt, du, Mose, lässt das Volk Schabbat halten. Lassen von ihrem Dienst. Geht hin an eure Dienste. Was für ein Gesetz macht Pharao da? Ein Anti-Sabbat-Gesetz. So, Pharao sagt, ihr werdet nicht den Sabbat halten. Geht an eure Werke. Ich mache ein Gesetz, ihr werdet nicht den Sabbat halten. Naja, dann hat man Probleme. Das Wort da, was gebraucht wird, Shabbat, heißt Rest, den Sabbat zu halten. So sagt die Strong's Concordance. Und wenn man zu Gott sagt, ich mache ein Gesetz, dass das Volk den Sabbat nicht halten darf, naja, dann hat man Probleme, nämlich Plagen. Und so kamen die Plagen, Blut, Frösche, Steckmücken, Steckfliegen, Viehpest, Blätter, Hagel, Heuschrecken, Finsternis, Erstgeburt. Die Erstgeborenen wurden getötet. So, das war Gottes Antwort, als der Führer des Landes ein Anti-Sabbatsgebot machte. Psalm 105, 43 bis 45, so führte er sein Volk in Freuden heraus und seine Auserwählten mit Jubel und gab ihnen die Länder der Heiden, dass sie die Güter der Völker gewannen, damit sie seine Gebote hielten und seine Gesetze bewahrten. Halleluja. Also das ist die Typologie. Gott sagt, halte meinen Sabbat. Pharao, der steht typologisch für die Könige der Welt, er sagt, nein, ihr werdet nicht den Sabbat halten. 10 Plagen, 3 davon treffen beide Seiten, 7 davon nur die Ägypter. Und dann kann das Volk raus und kann die Gebote halten. Und sie erben die Länder der Heiden. Also als sie auszogen aus Ägypten, 2. Mose 16,4, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dass das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Und wie viel das Brot, dieses Manna? 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber der 7. Tag ist der Sabbat. An dem wird nichts sein. 2. Mose 16, 26. Also der Sabbat schon vor Sinai und vor dem Auszug. Denn Mose hat ihn wieder eingesetzt. Also das Gesetz war nicht weg, es war nur nicht kodifiziert auf den Tafeln, aber das Gesetz war gegenwärtig, denn Abraham hatte schon das Gesetz gehalten, lesen wir im 1. Mose. Also, sie mussten den Sabbat halten. Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben Und darum gibt er euch am sechsten Tag für zwei Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebenten Tag. 2. Mose 16, 29. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber der siebente Tag ist der Sabbat. An dem wird nichts da sein. Und die interessante Geschichte ist, das Brot hielt immer nur einen Tag lang. Und am Freitag, wenn sie es sammelten, hielt es wie lang? 2 Tage. Also auf dem Weg nach Sinai hat Gott ihnen eingeprägt durch ein wöchentliches Wunder, dass er haben möchte, dass sie den Sabbat halten. Bitte halte den Sabbat. Und ich werde euch durch mein himmlisches Brot zeigen, warum. Also warum ist der Sabbat so wichtig, dass wenn Pharao ein Gesetz macht, dass das Volk den Sabbat nicht halten darf, wird er vernichtet mit Plagen und endgültig, typologisch und aktuell damals, ausgerottet. Und das Volk darf den Sabbat halten. Da muss doch was Wichtiges dran sein, ja oder nein? Was ganz Wichtiges. Also woher kommt denn der Sabbat? Und warum ist er so wichtig? Es ist ja nur ein Tag. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 1. Mose 1, Vers 1. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also wer ruhte am siebenten Tag? Gott ruhte. Und da müssen wir uns fragen, war er müde? Wird Gott müde? Nein, Gott wird nicht müde. Also warum ruhte er? Oder müssen wir es lesen, er fand Ruhe. Ist das eine Möglichkeit? Das ist vielleicht besser. Also Gott hat geschaffen in 6 Tagen und er segnete den Sabbat und er, Gott, fand Ruhe im Sabbat. Und seine geschaffenen Wesen sollen Ruhe finden im Sabbat. Das hebräische Wort für Tag ist Yom. Wenn die Tage durch Zahlen bestimmt werden, Tag 1, 2 und so weiter, dann bezieht sich das immer auf einen buchstäblichen 24-Stunden-Tag. Also es geht um bestimmte Zeiten. Die Reihenfolge der Schöpfungswoche ist darum ziemlich wichtig. Am ersten Tag schuf er Licht. Aber da war keine Sonne und da war kein Mond, da war nur Licht. Ist Gott abhängig von der Sonne für Licht? Nein, denn Gott ist Licht. Er braucht keine Sonne, er ist Licht. So am ersten Tag Licht. Am zweiten Tag das Firmament. Am dritten Tag die Erde mit Nahrung. Also die Pflanzen werden am dritten Tag geschaffen. Zusammen mit der Erde. Und dann haben wir das Licht, wir haben das Firmament und wir haben die Erde mit Nahrung. Und jetzt kommt er in den nächsten 3 Tagen und erfüllt das, was er geschaffen hat in den ersten 3 Tagen mit seiner lebendigen Schöpfung. Also Lichtkörper werden in das Licht gesetzt, eine um den Tag zu regieren und eine um die Nacht zu regieren. Gott hatte vor, hier ein Mini-Himmelreich zu schaffen. Oder wie ist das wieder? Schöpfen ist Wasser rausholen, ne? Schaffen, okay. Und am 5. Tag füllt er das Firmament. Also alles, was schwimmt, alles, was fliegt, ist in diesem Firmament. Da ist kein Unterschied zwischen Wasser und Luft. Nur das Verhältnis H2O in den beiden ist unterschiedlich. Aber sonst ist es gleich. Ein Fisch atmet genauso wie wir Sauerstoff, aber er holt es aus einem Medium mit mehr Wasser, als wo wir es rausholen. Das ist genau das Gleiche. Also er trennte die Firmamente, ein Teil mit weniger Wasser und ein Teil mit viel Wasser. Und darin ist alles, was fliegt und alles, was schwimmt. Und am sechsten Tag füllte er die Erde. Und als er die Tiere geschaffen hatte, dann den Adam. Und dann, der Adam durfte ein bisschen arbeiten, er durfte alle die Tiere benennen. Und dann später an dem Tag, dann erst die Eva. Und die Eva kommt erst am Ende des sechsten Tages zum Vorschein. Also Eva war bestimmt nicht müde, dass sie ruhen musste am Sabbat, denn sie hat überhaupt gar nichts getan. Adam konnte sagen, ich habe wenigstens etwas getan, ich habe den Tieren Namen gegeben. Aber auch er war erst Mitte des Freitags da, also so müde konnte er auch nicht gewesen sein und dann war er natürlich voller Vitalität. Also keiner hatte eigentlich Ruhe nötig. Nicht der geschaffene Mensch und auch nicht Gott, denn er wird nicht müde. Also warum die Ruhe? Die Ruhe finden Sie offensichtlich in dem Verbindnis miteinander. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich ist. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. 1. Mose 1, 26. Jetzt natürlich, Gott hat hier ein Mini-Himmelreich geschaffen. Und hier hat er ein Wesen, das im Bilde gleich nach ihm ist. Und jetzt sollen sie herrschen. Sie sollen herrschen. Jetzt kein Engel hat je den Auftrag bekommen, zu herrschen. Kein Engel hat je ein Mini-Universum bekommen, mit Tag und Nacht und Tieren und Erde und alles, was damit drum hängt, und dann noch etwas Besonderes. Und er schuf sie als Mann und Weib. Das war was ganz Neues. Denn die Engel waren nicht Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Er teilt noch etwas mit ihnen. Seine Macht, um Leben hervorzubringen. Wow! Hier ist ein Mini-Weltall auf diesem Planet. Machet sie euch untertan, er gibt ihnen die Verantwortung, die er trägt im Universum. Herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel und unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Getier, das auf Erden kriecht. 1. Mose. Lesen wir das. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte. Am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hat. Also Gott fand Ruhe in diesem neuen Schöpfungsbereich. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Wow, das muss ein ganz wichtiger Tag sein. Weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 1. Mose 2, 3. Also müssen wir uns erstmal fragen, wer schuf? Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Wer hat gesprochen? Hebräer 1, Vers 1 und 2, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er auch eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Also wer war derjenige der Gottheit, der sprach? Jesus. Und wenn Jesus gesprochen hat, wer hat den Sabbat ins Leben gerufen? Wer hat die Zeit geschaffen für den Sabbat? Jesus. Und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Epheser 3, Vers 9, durch Jesus Christus geschaffen hat, sagt meine Bibel wenigstens. Alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Er war in der Welt und die Welt ward durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen von Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wer ist derjenige, der diese Welt ins Leben rief? Jesus Christus. So haben wir nun noch einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind, und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind. Das schließt den Sabbat ein. Und wir durch ihn. 1. Korinther 8, Vers 6. Titus, großen Gott und unseres Heilandes Jesus Christi. Eine Kai-Konstruktion, das heißt, der große Gott ist Jesus Christus. Es gibt ja heute Leute, die wollen leugnen, dass Jesus Christus Gott ist. Wenn Jesus Christus nicht Gott ist, dann sind wir alle tot. Da wären wir nicht erst hier. Und dann ist etwas passiert. Warum wurde die Erde denn eigentlich geschaffen? Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael, der Name heißt, der, der ist, was Gott ist. Und seine Engel stritten mit dem Drachen und der Drache stritt und seine Engel. Offenbarung 12, Vers 7. Also wir hatten eine Rebellion im Himmel zwischen Satan und seinen Engeln und Christus und seinen Engeln. Derjenige, der ist, was Gott ist, kann nur Christus gewesen sein. Der Engel des Herrn, der uns erlöst, sagt die Bibel. Der Engel, der ihnen vorausging, das war Jesus Christus. So, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorche? Wem hat er gesagt, ich will dich nicht kennen? Seinen eigenen Schöpfer. Rebellion im Himmel, Satan hat gesagt, wer ist der Herr, ich will nicht gehorchen. Und so kommt er zur Frau und sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Früchten der Bäume im Garten? Das Wort ist bestimmt nicht zu vertrauen. Und bumm, da hatten wir eine Rebellion auf Erden. Wie schnell das ging. Und worum ging es? Es ging um Sünde. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. 1. Johannes 3, 4 im Englischen sagt es, dass es wieder das Gesetz ist. Sin is the transgression of the law. Wieder das Gesetz. 1. Johannes 3, 4. Und der Charakter Gottes, den habe ich heute Morgen angesprochen. Ich wollte es euch nur mal zeigen, wo es steht und wie es gelesen werden kann. Der Charakter Gottes ist gerecht, das lesen wir im Römer 3, 26. Der Charakter des Gesetzes ist gerecht, Römer 7, 2. Der Charakter Gottes, Gott ist wahr, Johannes 3, 33, das Gesetz ist wahr. Der Charakter ist rein, das Gesetz ist rein. Gott ist Licht, das Gesetz ist Licht. Gott ist treu, das Gesetz ist treu. Gott ist gut, das Gesetz ist gut. Gott ist geistlich, das Gesetz ist geistlich. Gott ist heilig, das Gesetz ist heilig. Der Charakter Gottes ist Wahrheit, das Gesetz ist Wahrheit. Charakter Gottes gibt Leben, Gesetz ist Leben. Gerecht, gerecht. Vollkommen, vollkommen, ewig, ewig. Jetzt stell dir mal vor, wir wollen die beiden voneinander trennen. Was passiert dann? Es ist unmöglich, denn es ist eine Einheit. Wir können nicht das Gesetz vom Charakter Gottes trennen, dann haben wir keinen Gott mehr. Die beiden sind eins. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Jesaja 14, 13 und 14. Satan sagt sich, ich will gleich sein mit Gott. Und wahrscheinlich hat er mal in den Spiegel geguckt und gesehen, sehe ja genauso aus. Sehe ja genauso aus. Denn Gott in seiner Güte und seiner Liebe, ja, wenn ich jetzt mal was schaffen möchte oder ich möchte mal zeigen, was ich alles kann und ich könnte ein Lebewesen machen, dann würde ich wahrscheinlich ganz zufrieden sein mit einem Wurm, der rumkrabbelt. Oder vielleicht ein Hündchen, das mir auf dem Schoß sitzt. Aber nicht Gott. Gott macht uns so nah wie möglich an sich selbst. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Was er teilt? Das ist unglaublich. Und hier steht Michael, der ist, was Gott ist. Und hier steht Luzifer und guckt sich den an und denkt, wieso ist der in der Dreieinigkeit und ist Gott und wird angebetet und ich nicht? Wir sind doch gleich. Wer bist du denn? Weiß ein Kind, wo es herkommt? Nur weil wir es ihm sagen? Hat er irgendwelche Beweise? Nein. Hier steht Adam und einer steht vor ihm, der genauso aussieht und sagt, ich habe dich geschaffen. Überlegt euch das mal. Satan sagt, nein, ich bin dir gleich, ich werde nicht gehorchen. Ich habe meine eigene Moralität, meine eigene Güte. Ich bin eine gute Person. Ich habe dich nicht nötig und deine Gesetze. Unsere Jugend sagt das auch heute, sagt sie nicht? Ich habe nicht gefragt, hier zu sein. Wieso muss ich dir gehorchen? Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglingen hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen. Also hier hat er etwas auf dieser Erde hervorgebracht und der Grund, warum er es getan hat, ist seiner Feinde willen. Dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wer ist der Feind und der Rachgierige? Satan. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und hier sagen die meisten, dass wir Würmer sind. Und sie haben dieses Bild Gottes von diesem Wesen, das sich so überhoben über uns steht, dass wir nur als kleine Würmchen dastehen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Aber wenn wir weiterlesen, sehen wir, und das Menschenkind, dass du seiner annimmst, du hast ihn wenig niedriger gemacht als, was steht da? Gott. Das ist die Luther-Übersetzung. Die ist gut. Das ist gut. Einige übersetzen es Engel, denn es ist das Wort Elohim, kann Engel übersetzt werden, kann Gott übersetzt werden, hier ist es richtig, Gott. So, der Mensch ist ein wenig niedriger geschaffen als Gott, denn er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Jetzt, wenn der Mensch mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt ist, ist er dann ein Wurm. Das ist ein komischer Wurm, ne? Also wir müssen es lesen. Herr, was ist der Mensch, dass du dich so um ihn kümmerst und dass du ihn mit so einer Herrlichkeit und solch einer Ehre gekrönt hast? Warum ist der Mensch so wichtig? So wichtig und so wertvoll, dass Gott den Preis der Preisen bezahlt, um uns zu erlösen. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe, Rinder, allzumal. Dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Also wir sind geschaffen worden als Antwort auf die Anklage Satans Gott gegenüber. Wow. Gott hat gesagt, wir brauchen ein Gesetz, damit da Harmonie ist. Ich bin nicht nur der Schöpfer, ich bin auch der König. Satan hat gesagt, ich brauche dein Gesetz nicht. Gott hat gesagt, du wirst gehorsam sein, denn sonst haben wir keine Harmonie. Wieso brauche ich ein Gesetz? Wieso brauche ich eine Schutzmauer, sagt Satan. Ich bin gut und Güte in mir selbst, brauch's nicht. Und Gottes Antwort ist, er schafft den Menschen. Und er sagt, hier ist ein Mini-Universum für euch. Und hier, ich gebe euch die Macht, habt Kinder, habt Fürsorge, passt sie auf. Und hier sind auch Tiere und hier ist auch dies und hier ist auch jenes, passt es auf. Was haben wir damit gemacht? Hä? Wie sieht's aus auf diesem Planeten? Was haben wir mit den Tieren gemacht? Was haben wir mit den Pflanzen gemacht? Was haben wir mit der Umwelt gemacht? Was haben wir? Wie viele Waisenhäuser haben wir gesehen, sind voller Kinder? Wieso? Weil wir Gott aus dem Spiel gelassen haben. Und da ist es. Wenn Adam und Eva Gott nicht aus dem Spiel gelassen hätten und sie hätten Kinder gehabt, und sie hätten die Kinder erzogen, sie hätten verstanden, warum da ein Gesetz sein muss, sonst gibt es keine Harmonie. Und so hätten sie verstanden, was Gott eigentlich ist und warum er ist, wie er ist und warum Maßnahmen und Regeln und Gesetze notwendig sind. Und sie hätten Satan angeklagt und gesagt, du bist verkehrt. Denn wir haben gespürt hier, dass wir diese Richtlinien nötig haben, sonst geht es gar nicht. Ich sage immer, würdet ihr eure Kinder auf die Autobahn schicken, um Fußball zu spielen, wenn sie 3 Jahre alt sind? Ja oder nein? Nein, ihr würdet doch ein Gesetz machen, nicht auf der Autobahn Fußball spielen, oder nicht? Ne? Und wenn das Kind sagt, ich gehe trotzdem, was macht ihr dann? Dann kommt die Route und das Problem wird auf dem Gluteus Maximus gelöst. Ist das nicht so, wie es funktioniert? Also das Gesetz muss nicht nur da sein, das Gesetz muss auch ein bisschen Summa hinter sich haben. Da muss auch jemand sagen, hey, so wird's gemacht. Und nicht, weil ich dich nicht lieb habe und dir nicht Vertrauen schenke, sondern weil ich einfach als Erwachsener weiß, dass das nicht gut ist und dass das nicht funktioniert. Und somit, in dieser Schöpfung fand Gott die Antwort für die Anklage Satans. Wir sind also nicht ein Nebengedanke, wir sind eine Antwort. Wir sind nicht ein Nichts, wir sind im Ebenbild Gottes. Und das bringt Verantwortung. Und wenn wir es leugnen, dann sitzen wir mit einem Planeten, so wie er jetzt aussieht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. Also Gott hat nicht den Menschen geschaffen, damit er fällt, aber er ist gefallen. Und obwohl er wusste, dass er fallen würde, hat er trotzdem Ruhe gefunden in Adam und Eva. Denn Gott sieht den Anfang bis zum Ende. Und eines Tages werden wir in den Büchern des Himmels sagen können, Satan, du warst verkehrt. Du hast kein Recht auf dem Himmel, wenn du so bist, wie du bist. Denn du zerstörst die himmlische Harmonie für ewig. Und so vollendete Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte, das Wort da, Schabbat, am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. So hier fand Gott Ruhe und der Mensch soll Ruhe finden in Gott. Das soll eine Einheit sein. eine neue kleine Mini-Drei-Einheit. Und das wird auch in der Ehe dargestellt. Mann, Frau, zusammen mit Gott. Dann kann es funktionieren. Dann ist da Harmonie. Und der Sabbat wird der Ruhetag. 6 Tage tust du alle diese Dinge, aber dein Geist hat eine Notwendigkeit für Zusammensein mit Gott. Und nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Das ist ein Liebesverhältnis. Ein Liebesverhältnis. Und Gott segnete den 7. Tag und er heiligte ihn mit seiner Gegenwart, weil er an ihm ruhte. Es ist das Symbol seiner Macht, es ist sein Symbol seiner Schöpfungskraft, es ist das Symbol seiner himmlischen Vollmacht, um mit uns ein Verhältnis zu haben, wo wir ihm untertan sind. Von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hat und gemacht hatte. Also dieser Schabbat heißt to celebrate, um froh zu sein, um Ruhe zu finden, um still zu werden, um still zu werden, um zu sagen, ha, schön, dass du da bist. So wie ein Liebesverhältnis. Markus 2, 27, 28, und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht, denn der Mensch hat eine Verbindung mit Gott nötig. Nicht, dass wir sie nicht jeden Tag nötig haben, aber das Alltägliche muss mal weg und wir müssen konzentriert eine persönliche Verbindung haben. Wir haben ein neues Pärchen hier, neu verheiratet hier im Saal. Stellt euch mal vor, der Mann sagt, die Frau sagt zu ihm, hör mal, wir haben ein bisschen Zeit zusammen nötig. Bisschen Zeit zusammen nötig. Keine Zeit. Tut mir leid, keine Zeit für dich. Aber wir müssen irgendwann mal ein bisschen Zeit füreinander machen. Keine Zeit. Wie wird das klappen? Nicht sehr gut, ne? Genauso unser Verhältnis mit Gott. So, er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist des Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Christus ist der Urheber des Sabbats. Er ist ein ewiges Zeichen, hebräisch, Ot, zwischen mir und den Israeliten. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tage ruhte er und erquickte sich nafasch. Er war erquickt. Er war belastet. Gott war belastet. Da war eine Krise. Und hier fand er Erquickung. Das Zeichen ist ein Merkmal und die Erquickung ist Atmen. Er sagte, ha, Ruhe. Jesaja 58 sagt, wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst und meinen heiligen Tag und den Sabbat Lust nennst, ich gehe nicht zur Gemeinde, weil ich schon wieder zur Gemeinde gehen muss. Ich muss eine Lust dran haben, so wie ein Verliebter, der auf seinen Liebling losrast. Das ist nicht, ach, da ist die Olle ja schon wieder. Nein, das muss ganz anders sein. Du musst ihn eine Lust nennen und den heiligen Tag des Herrn geehrt. Wenn du ihn dadurch ehrst, durch dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest. Stell dir mal vor, das Pärchen hat sich eine Woche lang nicht gesehen und der redet nur Quatsch. Der will doch etwas Intimes hören, ne? Will man nicht? Und so ist es der Sabbat. Dann wirst du deine Lust haben an den Herrn und ich will dich über den Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Ewiges Leben, ewiges Verliebtsein ist das Symbol des Sabbats. Also mit wem will ich eine Ewigkeit zusammen sein? Mit Gott und mit denjenigen, die ich lieb habe. Und der Sabbat enthält alle diese Eigenschaften. Und die Fremden, Jesaja 56, Vers 6 und 7, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten. So jeder, der sich zum Herrn bekehrt, muss den Herrn des Sabbats kennenlernen. Richtig oder verkehrt? Jeder muss den Herrn kennenlernen, nicht einen anderen. Nicht einer, der sagt, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen soll? Ich kenne ihn nicht und ich werde euch nicht ruhen lassen. Also, alle, die den Sabbat halten, also diese dumme Ideologie, dass der Sabbat ist ein jüdisches Gesetz, ist natürlich nicht nachvollziehbar. Er kommt aus Eden, aus der Schöpfung, er gehört Jesus Christus und es ist das Symbol des ewigen Bundes. Die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und ich will sie erfreuen in meinem Bethaus. Denn mein Haus wird ein Bethaushaus heißen für alle Völker. So die ganze Welt kann diesen Herrn des Sabbats kennenlernen. Nicht irgendeinen. Weißt, viele Leute glauben heute, wenn sie der Welt zeigen wollen, dass sie ein Christ sind, dann müssen sie ein großes Kreuz oder was Ähnliches um den Nacken tragen. Dann sind sie jetzt Christen. Oder sie ziehen irgendein Gewand an und gehen nach Jerusalem und wandern um die Städte. Oder was auch immer. Und so zeigen sie, dass sie Christen sind. Wenn sie den Sabbat halten würden, dann würden sie merken, dass sie viel mehr Widerstand bekommen, als wenn sie sich was um den Hals hängen. Also in der Tat, den Sabbat zu halten, sagen wir ganz eindeutig, wofür wir stehen. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat. Ich glaube, dass sein Gesetz auf mich zutrifft und ich zeige ihm Gehorsam. Ich glaube, er hat es in 6 Tagen gemacht und er wird wiederkommen, um mich zu erlösen. Halt nur den Sabbat, dann wissen Sie das schon von vornherein. Gut, und jetzt kommt ein anderer und er sagt, wird gar anders sein, denn die vorigen. Daniel 7, 25, das kleine Horn von Daniel 7. Und das kleine Horn sagt, wer ist der Herr, dass ich seiner Stimme gehorche? Wer ist der Herr, ich kenne ihn nicht? Also der Papst, das Papsttum, es geht ja nicht um eine Person, es geht um ein System und die Wiedererscheinung Osiris, der Pharao, die haben etwas in gemeinsam. Beide sagen sie, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen soll? Und ihr, Fanatiker, ihr lässt die Menschen Schabbat zu euren Werken. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Offenbarung 13, Vers 4. Also hier kommt ein Problem. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Das ist schon starke Sprache. Und wenn wir in den Vatikan gehen, dann sehen wir das Symbol des Drachen. Da ist der Drache und wir sehen das Symbol im Vorportal in St. Petersburg, da in St. Peters Kathedrale, der Löwe mit den Flügeln, Symbol Babylons. Und da ist der Drache nochmal vergrößert. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Also hier wird ein System beschrieben, das total abtrünnig geworden ist von Gott. Und die Frau natürlich, die Kirche, welche diese Farben trägt. Und sie baut einen Turm, Babylon, einen geistlichen Turm, eine Auflehnung gegen Gott. Und sie reitet auf den politischen Mächten der Welt. Jetzt dieses Bild hier kommt aus Babylon. Das kommt aus dem Baal-Tempel zu Baalbek. Und ihr habt natürlich geglaubt, der Minirock ist was Modernes, ne? Nein, gar nicht modern. Diese junge Dame hier wusste schon ganz gut, was der Minirock ist. Also da ist, wie Salomon sagt, nichts Neues auf der Erde. Und sie hat einen Kelch in der Hand. Dagon, der Sonnenfischgott, hier identifiziert mit dem Fischkopf auf dem Kopf. Und da sitzen all die Fischköpfpriester mit dem Fischkopf auf dem Kopf. Und das ist schon ein ganz altes System. Es kommt von Nimrod, Tammuz, Semiramus. Und in Lebanon war es Baal, Tammuz, Ashtoreth, in Phönizien war es El, Bacchus, Astarte, in Babylon Belus, Tammuz, Rea oder Ishtar, in Assyrien Ninus, Herkules, Beltes, in Griechenland Zeus, Dionysius, Aphrodite, in Rom Jupiter, Athos und Sibel, in Ägypten Ra, Osiris, Isis und so weiter, in Indien Vishnu, Krishna, Isi, China, Panku, Yi, Hengo, Ma, Zupo, solche schönen Namen. Mexiko und so weiter, Quetzalcoatl und, naja, Odin, Balder und Frigga, das, wo wir die Wochentage auch herkommen. Und im Katholizismus haben wir Mutter und Kind. Also wir haben Vater, Mutter, Kind. Eine falsche Dreieinigkeit. Da haben wir sie in Indien, da haben wir sie in China, da haben wir sie in Ägypten, da bei den Hethiten. Das ist die alte Religion Babylons und wir finden sie, da ist Quetzalcoatl natürlich, da haben wir sie in Griechenland, ob das Kind männlich oder weiblich ist oder die Person männlich oder weiblich, schwarz oder weiß, das gilt alles gleich im Okkultismus. Und natürlich Mutter, Kind, da haben wir es auch im Hinduismus, die Mutter mit dem Kind. Das mystische Babylon hat drei Teile, der Drache, das Tier, der falsche Prophet. Und der Krieg geht um dieses System am Ende der Zeit. Drache, natürlich alles, was direkt mit Okkultismus zu tun hat. Tier, das politisch-religiöse katholische System. Und der falsche Prophet, das religiös-politische protestantische System. Also Drachentheologie wäre Hexerei, so wie es in der Welt heute so schön üblich ist. In England, ich weiß nicht von hier, aber in England kann man bezahlt werden, um eine Ausbildung als Hexe zu bekommen, durch den Staat. Naja, hier im Okkultismus, im Katholizismus, haben wir auch die Congress of Wandering Bishops, die sich bemühen um den Okkultismus, und das ist alles Drachenanbetung. Und die Medien, die mit den Dämonen sprechen und der Satanismus direkt, das sind die Eigenschaften. Das Tier, Katholizismus, die vereinigen sich, da ist das Sonnensystem auf seinem Haupt, da ist das Symbol Horus um ihn und er ist natürlich alles für alle Menschen, da ist er zusammen mit dem Buddhismus und es ist ja klar, sie haben die gleiche Religion, die gleiche Religion. Darum kann er auch den Hinduismus akzeptieren und den Koran kann er küssen, denn der Koran ist ja das Buch von Allah und Allah umgekehrt, doppelt, zusammengeschoben, ist Jahwe. Habt ihr das gewusst? Also wenn man das Wort Allah nimmt und man schiebt es zusammen und man dreht es um, und man dreht es wieder um, doppelt umgedreht, und man schiebt es zusammen, dann schreibt es wenn man das Wort Yahweh nimmt und man tut das und man dreht es um, dann schreibt es Allah. Und im Okkultismus ist alles rückwärts geschrieben und umgekehrt, und so hat man kein Problem, das Buch zu küssen. Und der falsche Prophet, naja, da ist St. Paul's Cathedral in London, und das sieht jetzt aus da wie die St. Peters da in Rom. Das ist ein Bild, und dann diese liebe freundlichen Leute, wie die Schulers und so weiter, die behaupten, dass wir Gott sind. Discover your possibilities, Schuler, das haben wir ja schon mal besprochen. Oder Kenneth Couplet, der sagt, and I say this with all respect, ich sage dies mit allem Respekt, dass ich euch nicht ärgere, ja. Aber ich sage es sowieso, wenn ich lese in der Bibel, wo er sagt, ich bin, dann schmunzle ich nur und sage, ja, ich bin auch. Das ist Auflehnung gegen Gott. Es ist interessant, dass er seine Freimaurerzeichen auch schön dahin legt, dass jeder weiß, worum es geht. Oder Benny Hinn, der sagt, sag mir nicht, du hast Jesus. Sag lieber, du bist alles, was er war. Sag, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Er ist sehr überzeugt. Also das ist die gleiche Theologie, die wir da am Anfang hatten. Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen muss? Ich bin gut genug, ich bin auch wie Gott. Wer hat diese Theologie gehabt? Im Himmel. Satan hat diese Theologie gehabt, und Babylon betet Satan an, darum haben sie seinen Geist. Und das ist natürlich das Hauptquartier, der Thron, und das ist St. Lateran, St. John's Lateran in Rom, die Hauptkirche der katholischen Kirche. Und wenn man da reingeht, da steht natürlich vorne dran geschrieben, die Mater Ecclesia, die Mutter aller Kirchen. Auf dem Hauptaltar, haben wir schon gesagt, ist der Phönix, der aus der Asche hervorsteigt. Satan ist vielleicht aus dem Himmel rausgeschmissen, aber er wird endgültig siegen. Und dann vor John's Lateran, Johannes Lateran oder wie das auch heißt in Deutsch, steht diese interessante Stella. Das ist ja toll, die kommt aus Ägypten und die steht bei der Hauptkirche in Rom. Ja, das ist aber interessant, worum geht die denn? Schauen wir mal an, wo sie steht und wo sie daher kam. Location, wo kam sie her? Piazza Giovanni in Laterano in Rom. Und wer hat sie hergestellt? Pharao Thutmose III. Ach, das ist ja interessant. Und was sagen Sie hier? Pharao Thutmose III., der hat sie anstellen lassen oder bauen lassen, aber dann leider ist ihm etwas Schreckliches passiert. Aber sein lieber Sohn hat den Obelisk fertig gemacht und er hat ihn in Karnak im Tempel aufgestellt. Die einzigste einzelhafte Stella in der ganzen Ägyptologie. Und er ersetzt Amun mit Re Herakti. Hier steht seine Stella. Eine Stella, dieser eine Gott, Luzifer, wird angebetet in der Form des Sonnengottes. Als Konstantin Kaiser wurde und das Christentum annahm, war er sehr interessiert in diesem Symbol, und er hat den Befehl gegeben, bringt mir diese Stella zu meinem Kapitel. Ist das right? Kapitel. Hauptstadt, danke. Bring sie mir hierher. Aber leider ist er auch gestorben, vor dem das geschah. Sein Sohn hat die Stella dann gebracht, aber irgendwie ist das Schiff nicht gelaufen, wie es laufen musste. Das Schiff ging eher nach Rom. Und da wurde die Stella dann abgeladen, und der es gemacht hat, war Constantius, das war der Sohn von Kaiser Konstantin. Und da stand sie dann, bis Papst Sixtus V. August den 3. 1588, nach mehr einem Jahr lang der Versuche, es aufstellen ließ bei seiner Hauptkirche. Jetzt mit wem hat er hier eine Verbindung? Fantastisch. Da steht sie. Es war ein regnerischer Tag, aber das war mir egal. Hier steht sie. Und da ist der Kaddusch und alles drauf von Thutmose den III. Und Thutmose der III. Hat natürlich Umdayad geschrieben, das Buch der Toten. Und der Gott, den er verehrte, war der Gott der Toten. So Osiris, Anubis, Gott der Toten. Matthäus 22, Vers 32. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und Jesus macht einen Unterschied. Abraham ist tot, Isaak ist tot, Jakob ist tot, aber in Christus schlafen sie nur. Lazarus, was sagt Jesus? Schläft. In Christus sind sie nicht tot. Ich bin der Gott der Lebendigen, nicht der Toten. Wer in mich lebt, wer in mich ist, als stirbt er, wenn er auch stirbt, lebt er. Und wir lesen in Lukas 20, Vers 38, Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle. Gott ist nicht ein Gott der Toten. Die Verehrung oder Befragung der Toten ist in der Schrift verboten. 5. Mose 18, 10 bis 12. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durch Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellsagerei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörung oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuen willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. In meinem eigenen Belebnis hat der Priester mich angerufen und hat gesagt, die Nonnen haben mit den Toten gesprochen und dein Vater leidet wegen dir im Fegefeuer. Glücklich kannte ich dann schon die Bibel und wusste, da war kein Fegefeuer. Aber ich wusste auch, dass die Nonnen die Toten befragen. Und das ist ein was? Ein Greuel. Wer mit einem Toten oder einem Grab in Berührung kam, galt als unrein und war vom Gottesdienst im Tempel ausgeschlossen. Jetzt, das hat Gott gemacht, um einen Unterschied zu machen zwischen Heidendienst und Gottesdienst. Das heißt nicht, dass Gott verboten hat, dass wir unsere Toten begraben, aber im Tempeldienst durften sie nicht. Die Priester durften ihre Verwandten begraben, durften auch sie anfassen, aber der Hohepriester nicht. Der Hohepriester nie. Also er war das Symbol der Gott der Lebendigen. Und die Heiden, die haben Totendienst gehabt. Die Leichen waren das Wichtige. Und sie haben sie in den Tempeln eingebaut, um sie zu heiligen. Und Gott hat gesagt, nein. Hier kommt nichts, was tot ist, bei mir rein. Ihr dürft nicht etwas anfassen, was tot ist, wenn es kommt zu meinem Dienst, in meinem Tempeldienst, die Mittlung Christi. Wir lesen im 4. Mose 19, Vers 16, auch wer auf dem freien Feld einen berührt, der mit dem Schwert erschlagen ist, oder einer Gestorbenen oder eines Menschen Gebein oder ein Grab anrührt, der ist unrein 7 Tage. Also 7 Tage darf er nicht am Tempeldienst teilnehmen. Und der Herr sprach zu Mose, sage den Priestern, den Söhnen Aarons und sprich zu ihnen, ein Priester soll sich an keinen Toten seines Volks unrein machen. Und wie sehen die Kathedralen der Welt aus? Hier ist eine Kathedrale, da ist ein Gargoyle, ein Drache, ein behütender Geist. Schön, dass wir solche Drachen hier als behütende Geister haben mit Sonnenkreisen. Und Sonnensäulen. Und hier haben wir die typische Stonehenge-Sonnensäule. Das ist Re-Herakti-Anbetung, Anbetung des Sonnengottes. Hier gehen wir mal in eine Kathedrale hinein und Das ist ein Begräbnisplatz. Hier liegen die Leichen eingemauert in den Mauern der Kathedrale. Und überall, wo man hingeht, liegen sie. Keine katholische Kirche und keine anglikanische Kirche kann funktionieren ohne Leichen oder Leichenteile. Unter jedem Altar muss da ein Stückchen von einem Heiligen oder ein Relikt sein, sonst kann man keine Messe lesen. Denn der Gott ist ein Gott der Toten. Darum wird er ja auch als tot verehrt. Christus ist ewig am Kreuz, wie ich heute Morgen gesagt habe. Im Brot ist er die Leiche, nicht der lebendige Gott, die Leiche. Es ist eine Totenverehrung. Darum sagt der Papst, es ist absolut notwendig, dass jeder teilnimmt an der Eucharistie. Warum? Damit jeder ein Totenverehrer wird und den Gott der Toten anbetet. Und unter dem Altar, ob entweder in einem Kellergeschoss oder wo auch immer, oder im Altar eingebaut, ist da immer eine Leiche oder ein Leichenteil. Wenn man in die Kathedrale reinkommt, tritt man über die Körper hinweg. Ein Grabmal nach dem anderen. Und das Symbol dieses Gottes ist hier aufgezeichnet. Das Symbol des Gottes Jupiter, Gott der Toten, ist ein Totenschädel. Das ist in der katholischen Kirche. Und die Gottheiten, die hier wichtig sind, sind da oben aufgezeichnet. Und da sehen wir Phönix, der aus der Asche hervorgeht. Und nebenan gleich Anubis. Also es ist genau die gleiche Religion, die Thutmose der Dritte hatte. Und darum steht seine Stela vor der Johanneskirche. Hier ist das Kloster in Rom, wo die Mönche nachher, wenn sie ein bisschen ausgetrocknet sind, ausgestellt werden. Und hier kann man sich das Heil suchen, denn diese Mönche waren sehr heilig. Und sie haben so viel Gutes getan und sind so heilig, dass sie mehr getan haben, als was nötig ist, um in den Himmel zu kommen. Und wir, die schwach sind und weniger getan haben, können bei ihnen ein bisschen von ihrer Güte leihen, damit wir weniger Hitze empfinden an der anderen Seite. Und das ist Totenverehrung. Und Gott verbietet das. Und hier ist es in der Religion. Und warum hält die christliche Welt denn den Sonntag? Sonntag so genannt, weil dieser Tag im Altertum der Sonne geweiht war. Sonntag, Dies Solis, im römischen Kalender, Tag der Sonne geweiht, erster Wochentag, Schaffherzer Enzyklopädie über Sonntag. Also das ist Re Herakti Anbetung, derjenige, der damals gesagt hat, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen muss, der lebt antitypisch heute und wird sagen, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen muss. Fast alle Kirchen in der ganzen Welt feiern des Herrn Abendmahl am Sabbat jeder Woche, aber die Christen in Alexandria und in Rom wegen einer alten Tradition tun dies nicht mehr. Ecclesiastical History. Sie haben umgeschaltet auf Sonntag, weil das der Tag des Sonnengottes war. Sabbath, the Hebrew word signifying rest. Also das ist ein hebräisches Wort, Ruhe. Sonntag ist der Name durch die Heiden gegeben für den ersten Tag der Woche, weil sie die Sonne angebetet haben. Bible Encyclopedia. Also das ist einfach eine Tatsache. So, wir haben heute wieder, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen muss? Ich kenne ihn nicht. Mein Gott ist Re Herakti. Ich bete den Gott der Toten an. Und wer ist Yahweh, der Gott der Lebendigen, dessen Zeichen Sabbat ist? Und wenn das ein Zeichen ist, ihr werdet ihn nicht halten, ihr werdet mir gehorchen. Das hat Pharao gesagt. Heute gibt es einen anderen Pharao. Konstantin hat zuerst versucht. Das ist das Edikt von Konstantin 3:2:1. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in the cities rest and let all workshops be closed. Also, an dem verehrbaren Tag der Sonne sollen, naja, die, was auch immer, Magistrates, das sind die Rechtsgelehrten und die Menschen in den Städten ruhen und alle Werkstätte müssen geschlossen werden. Er macht also ein Sonntagsgesetz. Konstantin verehrt den Sonnengott und macht ein Sonntagsgesetz. Jetzt das Gesetz stört mich gar nicht. Denn das Gesetz ist nicht eigentlich ein Problem. Ein Anti-Sabbatsgesetz ist ein Problem. Was mich betrifft, können Sie ein Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntaggesetz machen, dass ich an all diesen Tagen nicht arbeiten darf. Und das ist, damit bin ich ganz zufrieden, solange mir Sie nur ein Gehalt geben, wenn Sie das Gesetz machen. Aber das ist nicht gut genug. Die katholische Kirche dahin, die hat ein anderes Gesetz. Das kommt vom Konzil zu Laodicea, da war sie noch nicht ein Tier, aber sie war schon eine Frau. Sie war schon eine Frau, sie war schon die Kirche. Und ihr Gesetz hört sich ein bisschen anders an. Christians shall not Judaize. Christen dürfen nicht judaisieren, den Sabbat halten. Und nicht arbeiten am Sabbat, aber sie sollen arbeiten an dem Tag. Wow. Das ist ein interessantes Gesetz. Jetzt habe ich ein Problem. Aber des Herrentag, Sonntag, müssen Sie besonders ehren. Also das Gesetz, das ist das Gesetz der katholischen Kirche. Das ist das gleiche Gesetz, das wer gemacht hat? Pharao. Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen soll? Du, Mose, du lässt sie Sabbat halten. Zu deinen Werken, du wirst den Sabbat nicht halten. Mein Gott ist Reherakti, der Sonnengott, du wirst den Sabbat nicht halten. Jetzt haben wir ein Problem. Hier ist der Entschluss der Synode von Tilou in 1163, das Dekret gegen Sabbathälter, gegen die Waldensier. Die Bischöfe und Priester, sie müssen davor sorgen und verbieten, und exkommunikieren jede Person, die diese heretische Lehre innehält, die erst hier anfing in Toulouse. Wo sie auch gefunden werden, diejenigen, die den Sabbat halten, darf man nichts mit ihnen zu tun haben, auch nicht in Kaufen und Verkaufen. Ist das nicht interessant? Nicht in Kaufen und Verkaufen. Damit, wenn sie so beseitigt werden von ihren täglichen Notwendigkeiten, sie zu ihren Sinnen kommen. Aber wenn sie gegen dieses Dekret gehen, sollen sie exkommuniziert werden und so viele wie gefunden werden können, sollen ins Gefängnis kommen. Von den katholischen Priestern sollen sie verhaftet werden und punished, gestraft werden, durch dem ihr Hab und Gut von ihnen entfernt wird, weggenommen wird. Also das ist das Dekret. Ihr dürft nicht den Sabbat halten. Wenn ihr ihn hält, kein Kaufen und Verkaufen. Wenn ihr gefangen wird, ins Gefängnis. Und wenn ihr nicht horcht, danach kam was? Todesstrafe. König Ildefonsus von Aragon hat die Waldenser banished, ausgewiesen. In 1194, sie haben immer noch nicht gehorcht, sie haben den Sabbat gehalten und dann haben sie sie ausgerottet. Hier wohnten sie in den Waldensien Alpen. Ich bin da hingegangen. Hier sind wahrscheinlich zwei Nachkommen. Und das ist noch ein mittelalterliches Plätzchen. Hier ist die College de Barba, da haben sie die Bibeln übersetzt. Hier ist der Tisch, wo sie die Bibel übergeschrieben haben. Hier ist eine waldensische Kirche. Hier ist die Gruft, in denen sie Gottesdienst hielten und wo man sie verbrannt hat, Feuer gemacht hat und sie ausgerottet hat. Hier ist der Fluss. Man hat sie von oben vom Berg runtergeschmissen und dieser Fluss war rot mit ihrem Blut. Und das ist eine tragische Geschichte. Das ist das Denkmal von den Waldensern, als diese Verfolgung endgültig zu Ende kam und sie Teil wurden von der protestantischen Welt. Und als sie da Teil wurden, haben sie den Sabbat aufgegeben. Tragisch. So gekämpft, um es nicht zu tun. Und der Protestantismus, der war für ihnen der Ausweg. Und jetzt halten sie nicht mehr den Sabbat. Also musste Gott andere rufen, die ihn wieder halten. Und so kommt die Botschaft Elia. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und als Ahab Elia sah, lesen wir im 1. Könige, sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Du bist das Problemkind. Du, Mose, du bist das Problemkind, denn du sagst, halt den Sabbat. Er aber sprach, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, durch das ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Elia-Botschaft. Also es muss wieder ein Elia kommen, der diese Botschaft wieder an die Welt bringt. Und es tut mir leid, aber Pharao und Elia werden zusammenstoßen. Da ist kein Ausweg. Wir können es nicht vermeiden. 1. Könige 18, 17, 21, wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten Asherah. Interessant, männlich-weibliche Gottheiten, so wie im Katholizismus, kannst ja wählen, die vom Tisch Jezebels, Symbol der Frau der Kirche, essen. So sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandle ihm nach, ist es aber Baal, so wandle ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Also nichts hat sich geändert. Sie sind noch immer so. Und der zweite Elia, Matthäus 17, 10 bis 13, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst muss Elia kommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Elia soll freilich kommen und alles zurechtzubringen. Das ist die Aufgabe Elias, alles zurechtzubringen. Doch ich sage, Elia ist schon gekommen. Aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch des Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte, der alles zurechtbringen sollte. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn des Himmels Reich ist nahe herangekommen. Hier ist die Elia-Botschaft. Komm, bekehrt euch. Denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel und seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan. Also viele hören diese Botschaft, viele hören sie und ließen sich taufen. Also hier ist eine Erweckungsbewegung von ihm in Jordan und bekannten ihre Sünden. Nicht sagten, wir sind unter der Gnade, nein, sie bekannten ihre Sünden. Als sie nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangengeburt, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Hier ist eine starke Botschaft. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, wir haben Abraham zum Vater. Keine Erlösung durch Gene. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Eine starke Botschaft. Was hat er zu Königen gesagt? Denn Herodes hatte Johannes ergriffen, gefesselt und ins Gefängnis geworfen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist nicht recht, dass du sie hast. Also worum geht's? Es geht um die Gebote. Hier ist eine interessante Typologie. Die Frau Herodes fragt die Tochter, um zu tanzen. Die Tochter tanzt vor Herodes und sie fragt für den Kopf und die Mutter ist zufrieden. Die katholische Kirche lässt die Protestanten tanzen vor den Königen und sie werden fragen für den Kopf und die Mutter wird zufrieden sein. Interessante Typologie. Als aber Herodes seinen Geburtstag beging, da tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen. Das gefiel dem Herodes gut. Die Könige der Welt, das gefällt ihnen, wenn die Kirche tanzt. Dann versprach er ihr mit einem Eid, er wolle ihr geben, was sie fordern würden. Und wie sie zuvor von ihrer Mutter angestiftet war, sprach sie, gib mir hier auf einer Schale das Haupt Johannes des Täufers. Genauso wird es wiederkommen. Und der Endzeit Elia, wer ist denn das? Die dreifache Engelbotschaft. Der erste Engelbotschaft sagt, zurück zum ewigen Evangelium. Das steht auf zwei Beinen. Denn Gerechtigkeit und Gnade können wir nicht trennen. Es steht auf Gehorsam und Glaube. Das ewige Evangelium. Es kündigt die Stunde des Gerichts an. Es sagt, Babylon ist gefallen und es warnt vor Mahlzeichen des Tieres. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, das ist der laute Ruf, das ist der Spätregen. Sie ist gefallen, Babylon die Große und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Ein komischer Spätregen, ne? Schaut mal gut hin. Ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zornwein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Also dieser Elia, der sagt, was Sache ist. Und die Könige der Erde haben mit ihrer Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht empfängt von ihren Plagen. Es ist also eine Botschaft, die herausruft. Das Tier, die Könige der Erde, die machen ein Gesetz. Wer ist Yahweh, dass wir ihm gehorchen sollen? Und ihr wollt den Sabbat halten. Zu euren Werken. Und so kommt eine Typologie. Weiter sprach Pharao, siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes. Wie viel sind es schon? 16 Millionen? Und ihr wollt sie noch feiern lassen von eurem Dienst? Sabbat halten? Aha, hier kommt ein Problem. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Wenn das Dekret rausgeht, nein. Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen soll? Ihr werdet nicht den Sabbat halten, sondern am Sabbat arbeiten. Dann ist ein Engel da mit glücklicherweise nur 7 Plagen. Warum nur 7? Als es 10 waren, 3 trafen die Ägypter und die Israeliten. Aber die letzten 7 trafen nur die Ägypter. Also hier brauchen wir nur 7. Es ist am Ende und so sind da nur 7. Sie hatten die letzten 7 Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Also wem folgt ihr? Reherakti oder Yahweh? Hört mir zu. Die ihr die Gerechtigkeit kennt, sagt Jesaja, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Tun sie das? Absolut. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Alles oder nichts. Also hier kommt ein Kampf der Giganten. Denn der gesagt hast, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Also hier ist ein Goliath in der Welt und hier ist ein kleiner David in der Welt. Der eine hat Atomwaffen und Satelliten und der andere hat Steine, zwei Steine mit 10 Geboten drauf. Redet so und handelt so wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Jakobus 2, 10 bis 14. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Ist das nicht interessant? Alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei so gut oder böse. 1. Petrus 4, 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Also wenn wir die Botschafter sind und wir bringen nicht die Botschaft, Problem. Wenn aber zuerst an uns, was wird für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Also wenn das Leben ein bisschen schwerer ist, jetzt, dann ist es so, dass wir auf diesem Weg lernen zu gehen. Und wir können mit einem griesgrämigen Gesicht drauf rumlaufen. Oder wir können uns die Blumen ansehen, die immer schöner werden und anders werden. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Prophetes 3 unreine Geister kommen, gleich Fröschen, genau wie in Ägypten. Die Plage der Frösche. Sie sind Geister von Teufeln, sie tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt. Sie sammeln zum Kampf des großen Tages Gott des Allmächtigen. Mir kommt die Auflehnung. Und hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote und den Glauben. Die beiden Mächte, diese gewaltige Übermacht und diese kleine Gruppe. Wer Böses tut, der tut weiterhin Böses. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Genug. Genug. Endzeitdekret. Dann kommt ein großes Trübsal, wie es noch nie gewesen ist, sagt Daniel. Und dann kam der Engel mit den 7 Plagen, oder die Engel. Sie hatten die letzten 7 Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Also das ist die Typologie Ägyptens. Erde, Meer, Flüsse und Wasserquellen, Sonne, Thron des Tieres, Euphrat, Luft, Erdbeben, Hagel. 4 davon sind gleich wie die in Ägypten. Will Gott uns was dadurch sagen? Ich denke ja. Er sagt, schaut mal auf die Typologie. Was ist da passiert? Ein Dekret ging raus, ihr dürft nicht den Sabbat halten. Am Ende ein Dekret wird rausgehen, ihr dürft nicht den Sabbat halten. Das mächtige Ägypten gegen die armen Israeliten. Die mächtigen Weltmächte gegen die armen Sabbathälter. Und der 7. Engel goss seine Schale in die Luft und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Offenbarung 16, 17. Und so wie das Wasser sie überwältigte, so reißt die Erde sich auf und sie werden überwältigt durch hartes Wasser. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen, lesen wir im Psalm. Geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu, verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergeht. Wir haben nichts zu fürchten. Wenn wir die Geschichte kennen, wenn wir wissen, was Gott vorher gemacht hat, dann brauchen wir uns nicht fürchten, denn Gott wird es wieder machen. Nichts zu fürchten. Dann wird die Erde offenbar machen, das Blut, das auf ihr vergossen ist, und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind. Es kommt eine Auferstehung, die Wiederkunft Christi, und wir gehen endgültig nach Hause. Und somit haben wir die Typologie des Sabbats. Warum er wichtig ist, wo er herkommt, warum wir geschaffen sind, warum der ganze Krieg um diese Ruhe sich dreht. Und wenn diese Ruhe nicht wichtig ist in der heutigen Zeit, dann ist Gott nicht wichtig. Und genauso wie es damals war, so wird es wieder kommen. Möge der Gott, der den Sabbat geschaffen hat, uns helfen, um auf der richtigen Seite dieses Problems zu stehen. Amen.